Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Hallo, mein Name ist Fine. Und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Georges Méliès. Über 200 bekannte Werke. Georges Méliès war ein französischer Illusionist, Theaterbesitzer, Filmpionier und Filmregisseur. Méliès zählt zu den Pionieren der Filmgeschichte und gilt als Erfinder des narrativen Films und der Stop-Motion-Filmtechnik. Leben. Marie-Georges-Jeune Méliès, dritter Sohn des wohlhabenden Schuhfabrikanten Jean-Louis Stanislas Méliès und dessen Frau Johanna Catherine Schüring, wurde mit 7 Jahren im Lüsteprinz Imperial eingeschult. Während des Deutsch-Französischen Kriegs folgte 1870 eine Umschulung in das Lycée Louis le Grand, wo er 1880 sein Baccalauréat erwarb. Bereits zu dieser Zeit zeigte sich sein künstlerisches Talent. Vom November 1881 bis November 1882 leistete Méliès Militärdienst. Er hoffte anschließend die École des Beaux-Arts besuchen zu dürfen, was ihm sein Vater jedoch untersagte. Um sich auf die Arbeit in der väterlichen Manufaktur vorzubereiten und seine Englischkenntnisse zu verbessern, wurde er 1884 für ein Jahr von seinen Eltern nach London geschickt, wo er für einen Geschäftsfreund seines Vaters arbeitete. Da seine Sprachkenntnisse noch nicht genügten, Vorstellungen im Sprechtheater zu verstehen, besuchte er hier regelmäßig die magischen Vorstellungen in der Egyptian Hall von John Neville Maskelyne und Méliès entwickelte eine Passion für die Zauberkunst. Nach der Rückkehr 1885 nach Paris trat Méliès als Aufseher über die Maschinen in den väterlichen Betrieb ein. Er entwickelte dabei technisches Geschick, das er neben seiner Arbeit beim Nachbau einiger Automaten des Zauberkünstlers Jean-Eugène Robert Houdin verfeinerte. Méliès begann zu dieser Zeit ebenfalls, magische Tricks einzuüben und absolvierte erste Auftritte im Musée Vivant sowie in der Galerie Vivienne. Im Jahr 1885 heirateten Georges Méliès und Eugénie Génon. Sein Vater zog sich 1888 aus der Arbeit in der Manufaktur zurück. Méliès verkaufte nun den Teil des möglichen Erbes an die beiden älteren Brüder. Vom Erlös erwarb er das Théâtre Robert Houdin. Die Geschäfte am Theater gestalteten sich gerade zu Beginn schwierig. Bis 1898 erzielte Méliès keinen Gewinn. Das Programm bestand aus Zaubervorstellungen, kurzen Ferien, Pantomimen und der Vorführung einiger Automaten, die Méliès zusammen mit dem Theater erworben hatte. In den Vorstellungen traten auch bekanntere Zauberkünstler dieser Zeit auf, darunter Boîtier de Coulter, der Zwerg La Fée Mab, Duperie und Legri. Zum festen Ensemble gehörte ebenfalls Jean d'Alcy. die später in vielen Filmen von Millier spielte und die er in zweiter Ehe heiratete. Die Brüder Lumière hatten über dem Theater ein Atelier gemietet. Am 28. Dezember 1895 sah Millier eine der ersten Vorführungen des Cinematographen. Den Verkauf des Apparates an Millier verweigerten die Brüder Lumière mit der Begründung, der wirtschaftliche Erfolg dieser Erfindung sei unklar und die eigene Verwertung solle so lange laufen, wie ein Interesse des Publikums bestehe. Millier reiste daraufhin nach England, wo er von Robert William Paul ein Projektor, einige Filme von Edison und unbelichtete Negative kaufte. Am 4. April 1896 eröffnete Millier sein Théâtre Robert Houdin neu als Kino. Er kaufte bald einen weiteren Projektor und baute die von Paul in eine Kamera um. Zusammen mit den Geschäftspartnern Lucien Rouleau und Lucien Corsten ließ Millier im September 1896 einen Millier-Rouleau-Kinetographen patentieren. Im Sommer 1896 drehte Millier seinen ersten Film mit dem Titel Une Partie des Cartes, der einen gleichnamigen Film der Lumières stark ähnelte. Anschließend filmte er zuerst nur kurze Aufnahmen von alltäglichen Szenen, ergänzte sein Repertoire aber bald auch um inszenierte Szenen, den sogenannten Scènes Composées. Seine Filme zeigte er nicht nur im Théâtre Robert Houdin, sondern vertrieb sie auch an Jahrmarktkünstler, die sie zusammen mit anderen Attraktionen vorführten. Millier errichtete 1896 Frankreichs erstes Filmstudio. Neben Edisons Black Maria, eines der ersten der Welt. Auf dem Grundstück seiner Familie in Montreux in der Nähe von Paris. Das Studio wurde Anfang 1897 eröffnet. Hier entstanden von nun an fast alle seine Filme. Das Studio glich in seinen Maßen dem Théâtre Robert Houdin. Und wie dessen Bühne war auch seine mit Falltüren und anderen Mechanismen ausgestattet, um Bühnenillusionen zu erzeugen. Die Wände und das Dach waren wie bei einem Fotoatelier aus Glas gefertigt, um eine ausreichende Beleuchtung der Bühne zu gewährleisten. Bewegliche Jalousien erlaubten es, den Lichtanfall zu beeinflussen. Im Jahre 1905 erweiterte Millier das Filmstudio. Im Jahr 1897 gründete Millier die Produktionsfirma Starfilm, mit der er bis 1913 über 500 Filme drehte. Zu Beginn war er mit ihnen wirtschaftlich relativ erfolgreich, doch schon bald wurde er von der Konkurrenz und Schwarzkopierern bedroht. Um in Amerika seine Filme besser vertreiben und seine Rechte wahren zu können, eröffnete die Starfilm 1903 in New York ein Büro, das von Milliers Bruder Gaston Millier geleitet wurde. In Frankreich erwuchs ihm insbesondere mit der Produktionsfirma Pathé ein starker Konkurrent. Als sich im Jahr 1909 deren Vertriebssystem durchsetzte, bei dem die Filme nicht mehr verkauft, sondern verliehen wurden, waren Milliers teuer produzierte Filme den günstigen, schnell und industriell gefertigten Film wirtschaftlich nicht mehr gewachsen. Ab 1911 konnte er eigene Filme nur noch im Auftrag der Pathé produzieren. 1913 kam seine Filmproduktion zum Erliegen. Während des Ersten Weltkriegs trat Millier als Varieté-Künstler auf. Er verlor jedoch sein gesamtes Vermögen. In seiner zweiten Ehe heiratete Georges Millier im Jahr 1925 Jean Dalcy. Mit seiner Ehefrau betrieb er bis 1932 einen Spielzeugladen in der Metrostation Montparnasse. Als Filmschaffender war er zu dieser Zeit vergessen, bis 1929 einige seiner Werke auftauchten und Filmjournalisten wieder über ihn berichteten. Ab 1932 ermöglichten andere Filmschaffende ihm und seiner Frau den Aufenthalt in einer Altersresidenz in Orly. Sein Grab liegt auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise. Im Jahr 1947 benannte die neu gegründete französische Filmkritikervereinigung Association Française de la Critique de Cinéma ihren jährlich vergebenen Preis für die beste französische Kinoproduktion nach Méliès. Werk. Das Werk von Georges Méliès zeichnete sich durch eine große Vielfalt, Fantasie und technisches Geschick aus. Von der großen Zahl seiner Filme, die er zwischen 1896 und 1913 drehte, sind etwa 200 erhalten. Die Filme stammen aus verschiedenen Genres. Sein bekanntester Film ist wahrscheinlich Le Voyage dans la Lune, mit dem er 1902 in Anlehnung an den gleichnamigen Roman von Jules Verne den ersten Science-Fiction-Film schuf. Neben diesen vier Rés entstanden auch kurze Dokumentationen ähnlich denen der Brüder Lumière, nachgestellte Ereignisse der Zeitgeschichte und kurze Trickfilme. Üblicherweise wird Méliès die Erfindung des Stopptricks zugesprochen. Dass er diesen entdeckte, als er während einer Aufnahme auf dem Place de l'Opéra filmte und seine Kamera stockte, muss aber wahrscheinlich als Legende betrachtet werden. Mithilfe des Stopptricks drehte er viele Filme, die an Zauberkunststücke erinnern, wie sie im Théâtre Robert Houdin gezeigt wurden. Neben diesem bediente er sich auch anderer filmischer Tricks, wie Doppelbelichtungen und Modellaufnahmen. Einen wichtigen Platz in seinem Schaffen nehmen sogenannte Aktualitätenfilme ein, in denen er Ereignisse der Zeitgeschichte nachstellte. Unter anderem filmte er eine 12-teilige Reihe über die Dreyfus-Affäre und inszenierte 1902 die Krönung Eduards VII., bevor diese überhaupt stattfand. Weil Méliès massive finanzielle Probleme hatte und keine Geldgeber für seine Filmprojekte fand, musste er nach 1923 im Anschluss an den Bankrott 1200 Filme als Rohmaterial an die Schuhindustrie verkaufen. Position. Die filmgeschichtliche Position der Werke von Méliès zu bestimmen, gestaltet sich schwierig. Klassischerweise unterscheidet die Filmgeschichte Méliès inszenierte Stücke von den dokumentarischen Arbeiten der Lumières und sieht hierin den wichtigsten Gegensatz im frühen Film. Diese Unterscheidung wird heute jedoch nicht mehr so scharf gezogen, da auch Méliès zu Beginn hauptsächlich dokumentarisch filmte und die Brüder Lumière ebenfalls kurze Szenen inszenierten. Eine weitere Unterscheidung wird häufig zwischen dem primitiven frühen Film wie den von Méliès und dem späteren elaborierten Kino nach D.W. Griffith vorgenommen. Méliès Filme stehen als Beispiele für ein primitives Kino, das noch keine filmische Sprache mit Schnitten und diversen Aufnahmegrößen kannte. Auch diese Unterscheidung wurde in den letzten Jahren häufig abgelehnt und statt ihrer gefordert, das frühe Kino nicht mit den Begriffen des späteren Narrativen zu untersuchen, sondern es als ein Kino der Attraktion zu betrachten, welches eigenen ästhetischen Regeln folgte. Rezeption. In dem Roman Die Entdeckung des Hugo Cabret erzählt Brian Selznick eine fiktive Wiederentdeckung des Werks von Georges Méliès durch den Protagonisten Hugo Cabret, wobei gegen Ende Méliès selbst aus seinem Leben und filmischen Schaffen berichtet. Den Roman verfilmte Martin Scorsese im Jahre 2011 unter dem Titel Hugo Cabret, wobei Georges Méliès durch Ben Kingsley dargestellt wurde. Einige Ausschnitte der Filme Le Voyage dans la Lune, Le Voyage à travers l'impossible und L'Eclipse du Soleil en pleine Lune sind im Musikvideo zu Heaven for Everyone von Queen aus dem Jahr 1995 eingearbeitet. Das Video der Band The Smashing Pumpkins zu ihrem Titel Tonight Tonight wurde im Stil dieser Méliès-Filme gestaltet. Am Ende des Videos ist ein Schiff mit dem Namen SS Méliès zu sehen. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram @einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur Autorenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josephine Wozniak.